Heute einen schönen guten Morgen, heute am zweiten Adventssonntag. Der Ulrich hat mir eine wunderbare Steilvorlage gegeben für den heutigen Text, den wir uns anschauen wollen. Und zwar haben wir heute Morgen schon aus 1. Chroniker 29 den Vers 17 miteinander betrachtet. Und da heißt es in Vers 17 in der Mitte in etwa: In Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben. Also David hat für die Einweihung des Tempels viele Dinge vorbereitet. Er hat viele, viele Dinge mit Aufrichtigkeit von sich persönlich weitergegeben, um Gott damit zu ehren. Und im Vorfeld sagt er, das hat er getan, weil in Vers 17, 1 heißt: Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Und dass es Gott aufs Herz drauf ankommt. Und das ist ja auch das, was wir in unserer Betrachtung von Apostelgeschichte ein wichtiger Aspekt ist. Wir sind in Apostelgeschichte 5. Wir werden heute die Verse 1 bis 11 uns anschauen. Und ich habe letztes Mal schon den Anfang gemacht über diese Geschichte, die eine tragische und sehr suspekte Geschichte ist, von Hanania und Sapphira. Diese Geschichte macht uns betroffen, sie stellt uns einige Fragen und wir haben das letzte Mal einfach gesehen, dass Hanania und Sapphira, sie haben die unsichtbare Realität Gottes entweder ignoriert, vergessen oder verdrängt in der Hinsicht, dass sie auch was beitragen wollten für die Gemeinde. Sie haben gesehen, wie Barnabas seinen Acker verkauft hat und alles auf aufrichtigen Herzen, auch wie David es gemacht hat, der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, dass den Bedürftigen geholfen werden kann. Da war niemand dazu aufgefordert. Das hat er als von sich aus selber gemacht, weil er den Ruf einfach von Gott gesehen hat. Und das mit aufrichtigen Herzen. Hanania und Sapphira haben das nachmachen wollen. Und die haben dann auch einen Acker gehabt, den haben sie verkauft, haben aber nicht alles weitergegeben, sondern nur einen Teil, haben aber vorgegeben, dass sie genauso wie Barnabas alles gegeben haben. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, die erste Lehre von der Geschichte ist, wir müssen darauf achten, gib Gott und seinem unsichtbaren Wesen stets den Vorrang, rechne damit, dass Gott immer da ist und auch die Herzen prüft. Und heute wollen wir fortsetzen. Wir wollen uns heute schwerpunktmäßig das ansehen. Wir wollen anerkennen, dass der Glaube und auch der Unglaube Denkstrukturen sind, die entweder zum Ziel führen oder aber ins Verderben. Entweder ist dieses Denken richtig und dann komme ich hundertprozentig auch an das Ziel, was ich möchte, oder aber es ist völlig falsch und es führt vom Ziel weg. Ich möchte ja Geschichte erzählen, die mir dazu eingefallen ist. In meiner Schulzeit hat man sich ja früher überlegt, was für Berufe man machen möchte, und ich wollte Elektriker werden. Und dann hatten wir Physik, und in Physik ging es um die Atome, um Strom, und da war da Probe angestanden, und dann habe ich gewusst, okay, für meinen Beruf wäre das wichtig, dass ich das gut lerne, und dann lerne ich mal alles über Atome, und da gibt's die Protone und die Neutrone, und dann kam die Probe, und dann musste man alles aufschreiben, was man eben über diese über das Atom weiß, und ich habe geschrieben und geschrieben und war mir ziemlich sicher, also das wird eine 1, vielleicht eine 2, aber es wird eine 1 werden. Nach ein paar Tagen haben wir die Probe zurückgekriegt und ich erhalte die und bin total entsetzt. Der Lehrer hat einen Strich durch die ganze Probe drüber gemacht und hat eine 6 drüber geschrieben. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe doch alles hingeschrieben wie die anderen auch. Was ist da falsch? Bin ich zum Lehrer gegangen, habe ihn gefragt, wie kann das sein? Ich habe doch viele Sachen alles richtig geschrieben, was man von mir wissen wollte, sagt er. Du hast total das Thema verfehlt. Guck mal, was ich von dir wollte. Du hast alles über die Protonen hättest hinschreiben sollen und da hast du alles über über die Protonen hast du von den Neutronen alles hingeschrieben. Und wo gestanden ist, alles über Neutronen habe ich über Protonen hingeschrieben. Total das Thema verfehlt. Weil ich Denkfehler hatte in meinem Kopf. Ich habe die zwei Elemente verwechselt miteinander. Und das hat die Auswirkung gehabt, dass ich total durchgefallen bin in der Probe. Das ist aber nicht der Grund, warum ich einen anderen Beruf gewählt habe. Okay, also wir sehen, Glaube und Unglaube sind beides Denkstrukturen. Und über die heutige Predigt habe ich geschrieben, Sehnsucht der Seele. Und wir lesen im Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und junge Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber, nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ich habe die Predigt in 3 Teile aufgegliedert. Die erste, die 4 Feinde der Seele. Ein zweiter Punkt wollen wir uns betrachten, das schmerzliche Verlangen, das die Seele hat. Und mit dem 3. Punkt, allein Gott erfüllt die Bedürfnisse unserer Seele. Wir fragen uns natürlich als Gemeinde auch immer wieder, warum verwerfen Menschen das Evangelium? Warum nehmen die Menschen das Wort Gottes nicht als das auf, was es ist? Und wir fragen uns selber in unserem eigenen Leben auch immer wieder, auch wenn wir schon viele Jahre mit dem Herrn gegangen sind, warum reagiert ich immer noch mit Unglauben, wenn bestimmte Schwierigkeiten im Leben auftauchen? Warum ist es so, dass wir mit Unglauben reagieren? Und ich möchte 2 Punkte vorweg einfach bringen, warum das so ist, grundsätzlich so ist. Und der erste Punkt ist, Menschen verwerfen das Evangelium, weil sie die tiefe Bedürftigkeit des Herzens, dieses Bedürfnis der Seele nicht wirklich kennen. Wenn wir einen Suchtkranken, wo es offensichtlich ist, dass er vielleicht drogenabhängig ist oder irgendwas, sehen und wir wissen, dass der eigentlich Hilfe braucht und ihm sagen, du musst dir helfen lassen, dir geht's nicht gut, du brauchst Hilfe, dann wird er sich nicht helfen lassen, bis er nicht selber erkennt, dass er Hilfe braucht. Und so ist es auch mit Menschen in Bezug auf das Evangelium. Und dann gibt es einen 2. Punkt. Menschen verwerfen das Evangelium, weil sie den Inhalt und die Kraft des Evangeliums nicht erkannt haben. Wenn du krank bist und man stellt dir irgendein Medikament hin und du weißt nicht, dass dieses Medikament dir wirklich hilft, dass es Kraft hat, dich gesund zu machen, wirst du das nicht nehmen. Erst wenn man dir sagt, wenn du das einnimmst, dann wirst du gesund werden, wirst du das auch tun. Und das sind zwei Gründe, warum Menschen das Evangelium abweisen und warum wir manchmal auch ja bei Schwierigkeiten in Nöten geraten. Der heutige Mensch, der moderne Mensch, hat grundsätzlich gar kein Problem mit Jesus. An Weihnachten geht man dann auch gerne in die Versammlungen, in die Gottesdienste, man feiert auch Ostern und da wird dann viel über Jesus gehört. Also man hat damit gar kein Problem, solange er als Mensch betrachtet wird. Wir können dann über ihn lesen, wir können von ihm hören und wir können ihn sogar loben und ihn preisen. Es gibt Menschen, die dann auch sagen, ja, das, was Jesus auf Erden gemacht hat, das ist ein Vorbild für mich. Da will ich auch nacheifern. Damit haben die Menschen grundsätzlich gar kein Problem. Und sie sagen, das ist in gewisser Weise auch eine Religion. Der Versuch, Gott wohl zu gefallen, der Versuch, Gott auch anzubeten und der Versuch, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Im Grunde genommen möchte das jeder Mensch. Und Religion ist auch nicht schlecht. Es ist gut für den Staat, dass der Staat funktioniert und ist gut für meine Seele, weil ich mich dabei besser fühle. Ja? Sonntags im Weihnachtsgottesdienst zu gehen, ist einfach ein schönes Gefühl, ist alles wunderbar, wenn alles leuchtet und wenn schöne Worte gemacht werden. Da geht man gerne hin. Aber das Evangelium ist viel mehr als ein Gefühl. Das Evangelium ist mehr als ein Fest, wo schöne Worte und wo vielleicht eine gute Lehre weitergegeben wird. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, um unser Leben zu verändern. Das Evangelium ist die Kraft, wo Gott uns Heilung verspricht, bis zur Veränderung unserer Zeit. Also, warum verwerfen Menschen das Evangelium? Warum sagen sie nein? Menschen sträuben sich gegen einen lebendigen Gott. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. In der Geschichte, wo wir gelesen haben, ist ein Alltag in einer Gemeinde. Und Hanania und Sapphira wollen eigentlich nur ganz alltägliche Dinge machen und vielleicht mal ein bisschen was Außergewöhnliches, Gutes tun und auch das der Gemeinde zukommen lassen. Und doch merken sie, Gott ist lebendig und er greift ein. Und das Eingreifen, das mögen Menschen nicht. Wenn Gott die Möglichkeit hat, in meinem Leben einzugreifen, dann belehrt er mich ja. Dann kann es ja auch sein, dass ich bestraft werde. Zumindest werde ich mit dem Tode oder mit der Verdammnis konfrontiert. Und das lehnen Menschen ab. Sie haben eine Abneigung auch gegen das übernatürliche Wirken, das wir vielleicht auch in der Bibel lesen und dass uns das Evangelium auch sagt. Deswegen verwerfen viele auch das Evangelium, wenn es um die Jungfrauengeburt geht. Ja, das haben wir letzten Sonntag vom Roland gehört. Menschen wollen das nicht hören, wollen das nicht glauben. Das ist übernatürlich, das kann es und darf es nicht geben. Gott wurde Mensch, das kann nicht sein. Das ist übernatürlich. Ja, deswegen Gott, Jesus als Mensch, ja, aber Jesus als Gott, das wird verworfen. Es gibt einen großen Protest gegenüber das Evangelium und der Bibel. Die Bibel kann man lesen, solange man die übernatürliche Dinge nicht wörtlich nimmt. Warum ist das so? Warum lehnt sich der Mensch dagegen auf? Und das kommen wir zum ersten Punkt. Weil die Seele von vier Hauptfeinden bedrängt wird, belagert wird, festgehalten wird, gefangen genommen wird. Der erste Feind, mit dem es die Seele, mit dem es der Mensch zu tun hat, ist die Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist eine böse Macht, die größer als unser Verstand ist. Die können wir nie ganz begreifen. Aber diese Macht, die wirkt ständig im Menschen. Die Bibel erklärt das einmal so, die Sünde ist wie der Sauerteig. Sauerteig, wenn man Brot macht, da tut man Hefe oder sowas rein. Und wenn du den Teig dann stehen lässt, dann wirkt die Hefe und der Sauerteig, also wenn du es dann in einen Topf reintust, dann geht irgendwann blub, der Deckel hoch und dann weiß die Frau, aha, der Hefeteig ist jetzt durch. Das Wirken des Sauerteigs ist einfach da. Das durchsäuert auch den ganzen Teig. Und in der Bibel wird uns dann auch manchmal gesagt, das ist das, was Gott eigentlich missfällt. Er möchte das nicht. Und deswegen wird sehr oft gesagt, man soll ungesäuerte Brote nehmen und den Sauerteig auskehren. Ja, dass nichts in den ungesäuerten Teig reinkommt, damit nichts durchsäuert wird, weil irgendwann ist der ganze Teig Sauerteig. Und das ist die Macht, die Kraft der Sünde. Und in unserem Text sehen wir, dass das Gott missfällt. Gerade in der Anfangszeit der Apostelgeschichte hat Gott eingegriffen, hat er eben den Sauerteig ausgekehrt, damit er deutlich gemacht hat, wie Gott zur Sünde steht und wie Gott eigentlich seine Gemeinde sich vorstellt. Dann gibt es einen zweiten Feind, der Seele gegenübersteht, und das ist Satan. Das lesen wir in unserem Text. Satan ist eine unsichtbare Macht, die in der ganzen Welt aber wirksam ist. Sie bewegt, sie manipuliert, sie verschwört sich gegen alle Menschen hier auf Erden, sagt uns die Bibel. Satan ist einer, der verführt die Menschen. Und auch in unserem Text haben wir gelesen, wie Petrus eben gesagt hat, warum hat Satan dein Herz erfüllt, Ananias? Warum hast du das zugelassen? Und wir stellen fest, Gott hat nach Pfingsten was Wunderbares erschaffen, die Gemeinde hervorgebracht. Und er hat was Edles, was Gutes gemacht. Aber sobald Gott was Gutes hier auf Erden macht, greift sofort der Feind Satan ein und möchte es manipulieren, möchte es zerstören. So wie in dieser Geschichte. Dann haben wir noch einen dritten Feind, von dem wir in der Geschichte lesen. Und es ist der Tod. Tod ist ein böser Lohn oder auch die Strafe für die Sünde, die wir Menschen tun. Und dem Tod, der ist unausweichlich. Jeder Mensch ist damit konfrontiert, in heutigen Tagen vielleicht noch viel, viel mehr wie noch früher. Der Mensch war aber nicht dafür geschaffen worden, dass er mal sterben sollte, sondern der Mensch wurde für das geschaffen, dass er eigentlich niemals hätte sterben sollen. Er war für die Ewigkeit bestimmt. Das lesen wir aus dem Schöpfungsbericht. Aber weil der Mensch Gottes Gebot verworfen hat und sich vom Teufel verführen hat lassen, deswegen musste er sterben. Und dabei hat Gott den Menschen noch gewarnt. Er hat gesagt, denn an dem Tag, davon ist, von der verbotenen Frucht, musst du sterben. Es war also nicht so, dass das der Mensch nicht gewusst hat. Aber von diesem Tag an herrscht der Tod und ist der Feind von unserem Menschen. Dann gibt es einen vierten Feind, und das ist vielleicht für manche verwunderlich, aber auch ein Feind der Seele ist Gottes Gesetz. Das Gesetz Gottes ist dem Menschen gegenüber feindlich gesinnt. Das war aber nicht immer so. Das Gesetz war ursprünglich der Freund des Menschen. Denn wenn sich Adam und Eva nach dem Gesetz, nach den Ordnungen gehalten hätte, was Gott ihnen gegeben hat, dann wäre es nie so weit gekommen, dass die Feinde siegreich gewesen wären. Das Gesetz hat uns gezeigt, was gut ist und wie wir leben sollen. Aber weil wir gesündigt haben, stellt sich jetzt diese Anforderung, die Gott an uns gehabt hat, gegen uns. Das ist wie ein Spiegelbild. Wenn du in der Früh aufstehst und nach der Nacht in den Spiegel schaust, dann zeigt dir der Spiegel ganz genau, wie du beschaffen bist. Und so ist das Gesetz auch. Es zeigt dir, wie du in den Augen Gottes wirklich ausschaust. Und das verdammt uns natürlich. Deswegen steht das Gesetz natürlich gegen den Menschen. Als aber Hananias diese Worte hörte, die Petrus als Sprachrohr von Gott aus gesagt hat dem Hananias, als er diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Es gab diesen leiblichen Tod Und er war vom Gesetz her gerechtfertigt. Gott hat da nicht ungerecht gehandelt. Die Bibel sagt uns also, dass wir diese Feinde haben, die der Menschheit, die unserer Seele entgegenstehen. Es ist nicht der drohende Klimawandel und nicht Covid-19 oder auch nicht der Terrorismus, der uns wirklich erschüttert und bedroht. Das sind nur Auswirkungen davon. Aber die Feinde, die uns wirklich bedrohen, das sind eben Sünde, Satan, Tod und das Gesetz Gottes. Wegen dieser vier Feinde braucht die Menschheit mehr als nur eine Reformation von Religion. Wir brauchen mehr als nur struktureller Wandel von Politik. Wir brauchen mehr als eine Agenda pro Umweltschutz. Die Seele des Menschen verlangt nach einer grundsätzlichen Veränderung. Der Mensch braucht an seinen Wurzeln Veränderung und nicht an den Symptomen. Das andere sind nur die Symptome, die Auswirkungen. Aber wir brauchen eine tiefe, eine wurzelmäßige Veränderung. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das tiefe Verlangen der Seele, der Wunsch, den die Seele besitzt. Wenn die Seele eben diesen Feinden ausgesetzt ist und einfach merkt, ich habe eine große Not, dann besitzt die Seele natürlich auch einen Hunger, einen Wunsch, dass das umgeändert wird. Und das ist natürlich so, wenn meine alte Natur schlecht ist, dann braucht meine Seele auch eine neue Natur. Das Alte, das die Sünde liebt und auch mit der Sünde prahlt, das kann vor Gott nicht bestehen. Es genügt auch nicht, die alte Sünde zu verbessern, denn wir haben ja gelernt, durch den Sauerteig, wenn in dem Teig Sauerteig drin ist, dann kannst du das nicht mehr rausnehmen. Das durchsäuert den ganzen Leib. Und so ist es mit unserem alten Wesen auch. Das alte Wesen ist durchsäuert. Und wir brauchen eigentlich einen kompletten Neuanfang, ein komplett neues Herz. Wir können nicht das alte Herz verbessern. Das geht nicht. Und wir brauchen ein Herz, das das Gute liebt und das Böse hasst. Aber selbst wenn wir dieses Herz kriegen würden, selbst wenn wir diese neue Natur geschaffen worden wäre, haben wir ja immer noch drei andere Feinde. Und dann gibt's Satan, der ja wieder uns erneut zu Fall bringen möchte. Also brauchen wir eine Macht, die Satan in die Schranken weist, die die Angriffe Satans abwehren. Wir brauchen eine Schutzmacht, die quasi zwischen uns und dem Feind steht. Und einen Sieg, den wir anwenden können, um einfach den Versuchungen zu widerstehen. Der dritte Punkt, wir benötigen zudem auch eine Kraftquelle, die in der Lage wäre, den Tod zu überwinden. Die in der Lage ist, auch wenn die Menschen schon gestorben sind, das Grab zu überwinden. Dass man aus dem Grab wieder heraus lebendig erleben werden kann. Bisher ist die Lebensspanne von uns Menschen 70, 80 Jahre, aber danach geht's für jeden zu Ende, das wissen wir. Und viele Menschen liegen schon im Grab. Was ist mit diesen Menschen? Und zuletzt brauchen wir eine Befreiung, eine Lösung, wie wir vor Gott und seinen Ansprüchen, was das Gesetz für Ansprüche hat, wie wir vor ihm bestehen können. Wenn wir einst vor ihm stehen und ihn von Angesicht sehen, dann müssen wir bestehen können, ohne dass wir zu Boden fallen müssen und nicht bestehen können. Wir sehen also, dass wir in der Geschichte von Anania und Sapphira all die Elemente finden. Wir sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der unmittelbar eingreift in das Leben von Hananias und Sapphira. Wir sehen, dass sie konfrontiert werden mit dem Gesetz, dass Gott zu ihnen sie rechtfertigt, Rechtfertigung spricht. Warum ist das geschehen? Warum hast du diese Tat getan? Wir sehen Satan, dass er eine Rolle spielt in der Geschichte. Und wir sehen die Sünde und den Tod. All das ist in der Geschichte vorhanden. Und wenn meine Seele das nicht erkennt, dass ich diese Feinde habe, dass ich diese Grundbedürfnisse habe, dass ich da bestehen kann, dann bin ich auch nicht in der Lage, auf das Problem zu reagieren. Ich muss wissen, was meine Feinde sind, um darauf reagieren zu können. Wenn ich das nicht weiß, dann führt es oft zum Selbstbetrug, wie bei Hanania und Sapphira, die sich selber letztendlich betrogen haben, weil sie gedacht haben, sie haben alles im Griff. Sie haben das Leben im Griff. Sie können mit ihrer Intelligenz die Situation gut meistern und Profit daraus schlagen. Wissen ist Macht. Ich und meine Frau, wir wissen, dass wir den Acker verkauft haben für so und so viel. Aber das wissen alle anderen nicht. Denen sagen, wir haben es nur für, das war so viel und haben vieles beiseite geschafft. Das ist Wissen, das ist Macht. Und das wird uns auch heute wieder gesagt. Warum sind die Menschen böse? Warum gibt es so viele Verbrecher? Warum so viele im Gefängnis? Wie kann einer, der im Gefängnis war, wieder auf einen guten Weg gebracht werden? Und dann wird uns gesagt, ja, das geht durch Bildung. Die Bildung, wenn sie gute Bildung kriegen und wenn sie im Leben keinen Mangel haben, dann werden sie auch nicht mehr Verbrechen begehen. Und so sagt man, Bildung ist alles. Gute Bildung und ein gutes Umfeld, dann wird es auch keine Verbrechen mehr geben. Ist das so? Es gab ein Volk. In dem Volk waren die klügsten Männer auf der ganzen Welt versammelt. Sie hatten eine unwahrscheinlich gute Kultur. Da waren Künstler und geistliche Schaffende, die hier führend war in diesem Volk. Und sie hatten auch gute Entwicklungen. Die hatten Durchbrüche in der Medizin geschafft, dass sie wirklich die Medizin vorangebracht haben und auch die Technik. Aber das genügte dem Volk nicht. Sie haben dann einen Mann zu ihrem Führer gemacht. Der soll uns ins Paradies führen. Und der Mann ist irgendwann aufgestanden und hat zu ihnen gesagt, wollt ihr den totalen Krieg? Und die ganzen Leute haben geschwärmt, ja, wir wollen den Krieg. Und es hat 70 Millionen Tote gegeben, obwohl dieses Volk intelligente Menschen waren, obwohl sie gebildet waren und obwohl sie kulturell hochgestellt gewesen sind. Wissen ist vielleicht Macht, aber Wissen bewahrt uns nicht vor dieser Schuld. Wir können das eigene Ich, das eigene Herz nicht verbessern. Auch nicht dadurch, dass wir Bildung und gutes Leben bereitstellen. Weil der Mensch sich im Inneren eben nicht selber verändern kann. Und die Bibel sagt uns das immer wieder. Deswegen ist sie keine Fantasiegeschichte. Sie ist keine romantische Geschichte, die alles aus einer rosaroten Brille sieht. Sie ist keine Illusion, sondern es ist die Realität, die Gott uns in seinem Wort gibt. Und es ist die Wahrheit, die alles verändert. Wenn ich einmal die Wahrheit kenne, dann verändert das alles in meinem Leben. Radikal. Salomo war der weiseste Mensch, sagt uns die Bibel. Und er hat im Prediger, möchte ich zwei Verse lesen, was Interessantes geschrieben. Im Prediger 1, den Verse 15 und dann noch den Verse 18, da heißt es, krumme Sachen kann man nicht gerade machen. Wenn du in deinem Leben krumme Wege gegangen bist, hast du ein Verbrechen begangen, dann kannst du das nicht mehr gut machen. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und die, welche fehlen, also die Sachen, die fehlen, kann man nicht mehr zählen, sagt er. Das geht momentan dem aktierenden Präsidenten in Amerika genauso. Ihm fehlen Stimmen und er sucht sie und lässt für Haufen Geld die Stimmen zählen. Dass er doch die Stimmen kriegt, dass er wieder Präsident werden kann. Aber Dinge, die fehlen, kann man nicht zählen. Es bleibt, das Ergebnis bleibt immer das Gleiche. Er hat die Wahl verloren. Und Salomo schreibt in Kapitel 18, denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch den Schmerz. Es ist eben nicht so, dass wenn wir meinen, durch Bildung und durch Wissen können wir alles verändern und die Welt verbessern, dass es tatsächlich so ist. Sondern umso mehr wir wissen, umso mehr wissen wir eigentlich, dass wir nichts in der Hand haben und dass wir das nicht im Griff haben. Und das schmerzt uns. Hanania und Sapphira waren in ihren Augen klug und haben weise gehandelt. Doch letztendlich haben sie sich und ihre Seele gequält und bestraft dafür. Sie waren in einem Selbstbetrug gefangen. Und das macht der Seele eine große Not. Und dann haben sie mir noch ein unlösbares Problem der Menschen. Die Bibel sagt uns eben, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Er wird auch als Gott dieser Welt genannt in der Bibel. Oder es heißt, er ist der Fürst der Macht der Luft. Er ist also unsichtbar für uns Menschen. Wie können wir es mit ihm aufnehmen? Es gab zahllose Helden in der Bibel, wo wir nachlesen können, dass jeder hat gefehlt, auch ein David hat gefehlt. Jeder ist der Versuchung irgendwann erliegen. Und diejenigen, die sie hätten wirklich aufnehmen können mit dem Teufel, das war Adam und Eva. Adam und Eva waren vollkommen gemacht von Gott. Sie hatten eine vollkommene Umgebung. Sie hatten keinen Mangel. Sie hatten direkte Informationen von Gott. Sie hatten alles, was man braucht. Und dennoch kam die Schlange und hat Adam und Eva verführt. Und wenn Adam und Eva, die vollkommen gemacht wurden und in einer vollkommenen Umgebung gewesen sind, versagt haben, wie viel mehr mir. Deswegen dürfen wir uns da nicht täuschen lassen. Ich möchte eine Stelle eben noch aus Offenbarung lesen, Offenbarung 13. Da sehen wir auch, wie mächtig, wie stark Satan ist und dass er in der Lage ist, nicht nur einzelne Menschen, nicht nur Hanania und Sapphira zu verführen, sondern die ganze Menschheit. Und ich lese nur zwei Verse, wo das einfach nochmal deutlich wird. In Kapitel 13, die Verse 4 und dann auch 8. Da heißt es, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Der Drache wird hier also die alte Schlange als Satan gemeint. Und der wird von den Menschen angebetet, und zwar von massenhaften Menschen. Und in Vers 8 heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Das ist das, was der Teufel möchte. Er möchte uns von Gott wegbringen und er möchte, dass er selber angebetet wird. Und gleichzeitig führt er Krieg gegen die, die Gott lieb haben, die, wo Gott herausgeführt hat aus dieser Welt. Und dann ist es so schön, wenn wir auch an das denken können, dass eben das nicht das Ende ist, sondern dass Gott eingegriffen hat in unsere Zeit. Und in 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es eben, wieso, auch eine Frage an Weihnachten, wieso ist der Herr Jesus auf die Welt gekommen? Warum ist er geboren worden auf die Erde? Und das Evangelium sagt uns, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das war der Grund. Deswegen musste er kommen, denn gegen den Satan konnte keiner bestehen. Wer kann es aufnehmen gegen ihn? Deswegen beten ihn die Menschen auch an. Und da schickt Gott einen Retter. Da schickt Gott seinen Sohn, der eben genau das tut, der die Werke des Teufels vernichtet. Und wenn wir dann in Offenbarung weiterlesen würden, Kapitel 19, dann sehen wir, wie dieser Sohn auch auf die Erde tritt und wie er seine Königsherrschaft antritt und wie er auch Gericht übt über Satan und sein Gefolge und es letztendlich einen völligen Sieg erzielt. Aber wir können nichts gegen Satan von unserer Natur aus ausrichten. Der Mensch ist hilflos gegen Satan, aber auch hilflos gegenüber dem Tod. Gegenüber dem Tod, sagt der Volksmund, ist noch kein Kraut gewachsen. Wir können in der Medizin forschen und den Tod vielleicht auch ein bisschen hinauszögern. Und das ist auch nicht falsch und auch richtig, dass man was dagegen tut. Aber wir müssen akzeptieren, dass wir den Tod nicht abschaffen können. Der Tod ist unsere Bestimmung eines Tages. Und das sagt uns auch die Realität, Wort Gottes. Im Hebräer 9, Vers 27 heißt eben, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, was den leiblichen Tod anbelangt, dass wir sterben müssen und ins Grab gelegt werden, so sicher aber wie dieser Tod, dass wir sterben müssen, heißt es danach auch, danach aber das Gericht. Also nach dem Tod ist nicht alles aus, sondern danach aber das Gericht. Dann müssen wir uns vor Gott, dem Herrn, rechtfertigen für unser Leben hier auf Erden. Und dann wirst du vielleicht fragen, ja, was ist es denn, was Gott von mir fordert? Und in der Geschichte von Hanania und Sapphira sehen wir sehr gut, was Gott von mir möchte. Ja, was will er denn? Gott möchte mein Herz. Und er betrachtet mein Herz. Und er schaut sich mein Herz an. Du kannst Gott nicht blenden. Wie Hanania und Sapphira die Gemeinde und Menschen blenden wollten, in denen dass er einfach was vormachen wollte. Das geht bei Gott nicht. Dein Herz ist offen vor Gott und er betrachtet es. Ja, wirst du sagen, aber ich bin ein anständiger Mensch, ich habe noch niemand umgebracht. Ja? Wie sieht dann Gott mein Herz? Gott betrachtet dein Herz nach seinem Gesetz. Kommt es übereinander? Passt es? Und wenn wir mit dem Gesetz Gottes konfrontiert werden, das haben wir vorher schon gehört eben, dann merken wir, dass wir dem Gesetz Gottes nicht genügen können. Und da heißt es zum Beispiel in Römer 3, Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das sagt uns das Gesetz. Wir sind vor Gott schuldig. Gott interessiert sich nicht für unsere Kleidung, für unser äußeres Erscheinungsbild, wie du auftrittst, wie du in die Gemeinde kommst, was du im Arbeitsplatz machst. Das ist nicht das Wesentliche, was Gott interessiert. Gott interessiert dein Herz und wie es in deinem Herzen ausschaut. Und ob dein Herz gegenüber seiner Anforderungen im Gesetz im Einklang steht miteinander. Und das sehen wir in einer Stelle eben auch in der Bibel, wo es eben heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und wir fragen uns, ja, machen wir das? Woran sieht man das, dass man Gott wirklich liebt? Und dann heißt eben weiter, auch daran, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du die Gebote Gottes halten kannst, dann ist es ein Beweis, dass du Gott liebst. Aber wir wissen, dass wir das nicht können von unserer Natur aus. Wir können die Gebote Gottes nicht halten. Wir können Gott nicht von ganzem Herzen lieben. Dazu sind wir nicht in der Lage von unserer Natur aus. Können wir dieses Gesetz nicht erfüllen? Menschen verwerfen das Evangelium auch, haben wir gehört eben, weil sie den Inhalt, das, was Gott im Evangelium anbietet, nicht erkennen, nicht verstehen. Denn Gott hat uns eine Lösung im Evangelium angeboten. Eine Lösung für die Sünde, eine Lösung für den Teufel, eine Lösung für den Tod und eine Lösung für die Rechtfertigung, die wir brauchen vor Gott. Da gibt es eine Lösung und die wird uns im Evangelium angeboten. Und wenn wir das annehmen, dann dürfen wir in einer ewigen, in einer liebenvollen Gemeinschaft mit unserem liebenden Gott stehen. Aber dazu müssen wir das annehmen. Und wenn ich das nicht weiß, dass mir das Gott anbietet und dass es in dem Evangelium drinsteckt, dann nehme ich das nicht an für mich. Gott begegnet jedem Einzelnen mit denen, um eben die Bedürfnisse, die wir haben, zu stillen. Er begegnet unserer Seele, die diese Bedürfnisse hat und will uns retten. Gott rettet, ja. Das ist ja das, was wir an Weihnachten auch feiern. Der Retter ist geboren worden auf dieser Welt. Er rettet in Jesus von Nazareth, in seinem Sohn, um uns als gequälte Menschen herauszuführen aus dieser Welt. Wir lesen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, steht im Johannesevangelium. Gott wurde Mensch und in diesem Mensch sind zwei Naturen drin. Er hat die menschliche Natur, aber auch die göttliche Natur. Also zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Das ist das, was uns das Evangelium an Weihnachten sagt. Er nahm unsere Natur an mit all unseren Problemen, mit denen wir konfrontiert sind, wurde er auch konfrontiert. Und er begegnet auch unseren vier Feinden. Das sehen wir in allen Evangelien. Ihr könnt es nachlesen. Jedes Evangelium beschäftigt sich mit dem, als Jesus nach der Taufe vom Johannes, als er dann in die Wüste gegangen ist und vom Satan verführt werden durfte. Wie er damit umgegangen ist. Satan hat mit allen Mitteln versucht, ihn zu verführen. Aber er blieb siegreich und Satan musste fliehen. Und Johannes Evangelium wird es ein bisschen anders beschrieben und das finde ich so schön, deswegen lese ich euch das. Im Johannes 1, Vers 5 heißt es, und das Licht leuchtete in der Finsternis. Hier wird das Licht und die Finsternis personifiziert. Da geht es um den Sohn Gottes, der als das Licht auf die Welt gekommen ist. Und er begegnet der Finsternis, was das Reich Satans bedeutet. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis hat sich dagegen gewehrt. Sie hat versucht, dieses Licht zu bekämpfen, aber sie konnte es nicht begreifen, nicht ergreifen. Und es ist ein Sieg, ein völliger Sieg vom Licht gegen die Finsternis. Das lebendig gewordene Wort Gottes wird gegen alle Widerstände der Finsternis letztendlich siegreich hervorgehen. Aber wie will Christus uns mit Gott versöhnen? Wie macht er das? Weil ich habe ja in meinem Leben schon Sünde getan. Ich habe ja vielleicht schon Verbrechen begangen oder Dinge getan, die eben nicht bestehen können vor dem Gesetz Gottes. Wie macht Gott das dann? Und da lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 24 folgendes. Er, also Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, wird uns gesagt. Es gab ein stellvertretendes Opfer und dieses Opfer hat der Herr Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Er hat mit seinem Blut bezahlt für unsere Schuld und der Sündenlohn war der Tod. Aber dafür hat der Herr Jesus gesorgt und wir müssen jetzt nicht mehr verzweifeln, sondern wir dürfen dieses Geschenk, diese Gnade auch annehmen. Und das ist unsere Hoffnung. Und deswegen gilt für dich das, was auch damals schon die Apostel gelehrt haben zu den Menschen, was hier hinten an der Wand steht. In Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und du wirst errettet werden. Das ist das, was wichtig ist für uns. Das sind Denkprozesse, die in unserem Leben einfach klar sein müssen. Das ist das Evangelium. Und wir müssen das im Glauben annehmen. Und dann ist das Problem mit meiner Sünde auch geklärt worden. Okay, sagst du, aber was ist mit unserem bösen Herzen? Was ist mit meiner sündigen Natur? Wie geht das? Wie kriege ich eine neue Natur? Wie geht das? Der Herr Jesus hat die menschliche Natur angenommen. Er hat sich also mit uns identifiziert, wurde 100% Mensch. Um die Sünden ans Kreuz zu tragen, an unserer Stelle hat er das getan. Und durch Glauben identifizieren wir uns auch zu 100% mit dem Herrn Jesus. Und weil er 100% Mensch und 100% Gott ist, kann er uns sein göttliches Wesen, seine Heiligkeit auch geben, eine neue Natur geben, die neue Schöpfung. Er gibt uns durch den Glauben das ewige neue Leben. Durch Glauben identifizieren wir uns mit ihm und so macht er uns Teilhaber der göttlichen Natur. Wir selber können uns nicht retten. Wir können den Sauerteig nicht aus unserem Herzen ganz rausnehmen. Das kann nur die Kraft Gottes tun. Und es ist die Kraft des Evangeliums, die das tut. Gott, der seinen Heiligen Geist dann auch in uns hineinlegt, er befähigt uns auch, dass wir die alte Natur überwinden können. Ich lese aus Hebräer, Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Hebräer 13, die Verse 20, 21. Da geht es um eine Schlussfolgerung, die hier auch einfach so aufgeführt wird. Und da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unser Herr Jesus, vollendet euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er ihn uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist Gott, der diese neue Natur in uns erschaffen wird. Und es ist Gott, der das macht, dass du gerne Gott wohlgefällig leben möchtest. Das sind nicht wir. Das ist das Leben, das uns Gott gibt in Christus. Und das dürfen wir annehmen in unserem Leben. Und gegen den letzten Feind der Seele, gegen den Tod, sind wir immer noch in gewisser Weise hilflos. Aber niemals hoffnungslos. Weil wir nicht nur Weihnachten feiern, sondern auch Ostern feiern, denken wir natürlich auch an die Auferstehung. Und wir wissen, dass Jesus von Nazareth auf die Welt gekommen ist, geboren wurde, gelebt hat, dass er gestorben ist, aber auch auferstanden ist. Und so wie er auferstanden ist, wissen wir auch, dass wir mit ihm auferstehen werden. Der Tod ist zwar notwendig, aber es belässt sich nicht dabei, sondern es gibt eine Auferstehung, die er auch seinen Kindern anbietet. Alle, die an den Herrn Jesus, an den Sohn Gottes glauben, sind vom Tode auch zum Leben hindurchgetreten, auch wenn sie danach sterben müssen. Nur die Bibel sagt, ein Christ, der stirbt nicht, sondern ein Christ entschläft. Das ist wie wenn du eingeschlafen bist, halt nicht mehr auf dieser Welt aufwachst. Er scheidet ab, um wo zu sein, um bei Christus zu sein, was Paulus sagt, was weitaus besser ist, als wie hier auf dieser Erde zum Sein. Und zum Abschluss möchte ich mit euch noch in 1. Korinther, 15. Kapitel, was lesen. Dann beende ich das Predigtserie auch, die Predigt heute. Da geht's um den Lobpreis Gottes im Blick auf die Auferstehung. 1. Korinther 15, die Verse 54 bis 58. Und da schließt sich der Kreis auch wieder, dass wir Gott für vieles dankbar sein können. Wenn aber diese Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, und das soll uns auch zur Ermutigung heute sein, das will ich euch mitgeben für die Woche. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühen im Herrn nicht vergeblich ist. Lieber Herr Jesus, ich will auch zu dir kommen und dich loben und preisen für alles, was du uns an Gutes gegeben hast. Aber wir wollen auch zu dir kommen, um dir auch um Hilfe zu bitten. Hilfe, dass du uns die Liebe des Vaters immer mehr und mehr aufzeigst, dass wir die sehen können. Wir sehen sie in deinem Leben, in deinem Tod und auch in deiner Auferstehung. Da werden sie für uns offenbar und greifbar. Und doch blicken wir zu viel auf die Umstände in dieser Welt und schauen wir zu viel auf die Dinge, die uns umringen und uns bedrängen. Hilf uns und hilf unserem Unglaube, dass wir nicht auf das Sichtbare uns beschränken, sondern dass wir vor allem dem dich und das Unsichtbare sehen. Hilf mir und meiner Schwermütigkeit, dass ich den Kopf nicht auf den Boden richte, sondern dass ich den Kopf hebe, zu dir aufhebe und dich sehe, wo du bist. Jetzt bei der Herrlichkeit beim Vater sitzen an seiner Rechten. Und hilf uns, dass wir die Güte des Vaters immer wieder neu sehen und dass wir ihn Tag um Tag dafür auch preisen mögen. Amen.